Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gastrogeplauder. Heute habe ich zwei junge Wissenschaftlerinnen zu Gast, die beide in der Gastroenterologie forschen. Lisa Sandmann aus Hannover und Elisabeth Blüthner aus Berlin. Ich freue mich sehr, dass ihr heute hier seid.
Hallo, ja, ich freue mich auch.
Vielen Dank.
Ich würde vielleicht ganz kurz, bevor wir in unser Thema einsteigen, bitten, dass ihr euch beide mal kurz vorstellt, also wer ihr seid und an welcher Klinik ihr arbeitet. Vielleicht, Lisa, fängst du mal an. Bei dir ist es ja so, dass ein paar Zuhörer dich vielleicht schon kennen, weil wir gemeinsam mal den Podcast zur Hepatitis D aufgenommen haben. Aber falls sich nicht alle erinnern, vielleicht zwei, drei Sätze zu dir vielleicht.
Ja, sehr gerne. Genau, ich bin Lisa Sandmann. Ich komme aus Hannover und arbeite da in der Medizinischen Hochschule in Hannover in der Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie, Infektiologie und Endokrinologie, ein langer Name. Mein wissenschaftlicher Schwerpunkt und auch klinischer Schwerpunkt liegt im Bereich der Hepatologie. Da mache ich viel Virushepatitis, Hepatitis B und D, beschäftige mich aber auch mit der Leberzirrhose und Komplikationen der Leberzirrhose und portaler Hypertension.
Dein Forschungsschwerpunkt. Elisabeth, wer bist du?
Mein Name ist Elisabeth Blüthner. Ich arbeite an der Charité, an der medizinischen Klinik mit Schwerpunkt Hepatologie und Gastroenterologie, Campus Mitte und Campus Virchow-Klinikum. Mein Schwerpunkt liegt eher bei den seltenen Erkrankungen, schwerpunktmäßig beim Kurzdarmsyndrom und auch Amyloidose. Und hier habe ich insgesamt einen ernährungsmedizinischen Schwerpunkt.
Wir treffen uns heute, um über ein Programm zu reden, was an den Unis jeder kennt, aber eben viele, die an der Uni eben nicht sind, vielleicht noch nie gehört haben oder nicht so kennen. Vielleicht auch viele junge Assistenzärzte, die nicht gerade an der Uni sind, nicht kennen. Ich persönlich, obwohl ich ja lange an der Uni gearbeitet habe, kenne es auch nicht, weil es dieses Programm zu meiner Zeit noch überhaupt nicht gab. Und das ist das Programm Clinician Scientist. Vielleicht kann einer von euch beiden kurz mal erklären, so ganz grob, Eva, so ein bisschen in die Details gehen. Was ist ein Clinician Scientist Programm? Was soll damit erreicht werden?
Ja, beim Clinician Scientist Programm handelt es sich letztendlich um ein strukturiertes Programm, bei dem klinische Tätigkeit mit wissenschaftlicher Forschung verknüpft werden kann. Das heißt, das Ziel des Clinician Scientist Programms ist es immer, dass man während der klinischen Tätigkeit dennoch geschützte Forschungszeit hat. Und vielleicht kurz für die interessierten Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Idee dahinter ist natürlich, dass wir eine zunehmende Arbeitsbelastung oder letztendlich auch Arbeitsverdichtung im klinischen Alltag haben und wir auf der anderen Seite natürlich auch dringend Nachwuchswissenschaftler brauchen. Und um dem zu entgegnen, ist die Idee entstanden, strukturierte Clinician Scientist Programme zu entwickeln. Und seit dieser ersten Idee kam es auch zum exponentiellen Zunahme dieser Programme. Das heißt, immer mehr Universitätskliniken bieten diese Programme an. Und man muss sich einmal nochmal kurz verdeutlichen, was überhaupt das Programm definitionsgemäß bedeutet. Der Medizinische Fakultätentag hat so eine Minimaldefinition von den Clinician Scientist Programmen entwickelt, wann man dieses Programm überhaupt Clinician Scientist Programm nennen darf. Und da ist die Definition, dass man eine gewisse Zielgruppe erreicht, also promovierte Ärztinnen und Ärzte. Das Programm soll über mindestens 2 Jahre laufen, in denen es halt eine angemessene Freistellungszeit für Forschung gibt, die meistens bei uns beiden zumindest bei 50% liegt. Und es gewisse Zielvorgaben hinsichtlich des Curriculums, also es muss ein strukturiertes Curriculum, ein kompetenzorientiertes Curriculum geben. Es muss immer wieder Zielvereinbarungsgespräche mit den Mentorinnen und Mentoren geben und auch der Programmabschluss muss letztendlich innerhalb der Zielvorgaben liegen.
Also ich glaube, dass wir da einfach im Detail genau auf diese Einzelpunkte gleich auch eingehen werden, vor allem wie sich das bei euch im Alltag darstellt, zum Beispiel diese Frage, wie viel Prozent ist denn dann was? Jetzt für den Einstieg würde ich erstmal für mich festhalten, aus meiner Hochschulzeit gab es eigentlich 2 Optionen, entweder man ging raus aus der Klinik und hat wirklich vernünftig geforscht. Oder, ich komme ja aus der Chirurgie, da war das nicht üblich, da hat man dann eben abends geforscht. Aber da muss man sagen, dass die Qualität der Forschung dann einfach auch oft auf der Strecke blieb, weil man das einfach gar nicht so bewerkstelligen kann und in der Qualität leisten kann, wie man das kann, wenn man es strukturiert, wie du das ja gerade auch beschrieben hast, abbildet. Also ich glaube, es geht darum, dass man bei den begrenzten Ressourcen an Nachwuchs, den wir haben, es schafft, Leuten, die Interesse haben, Forschung zu ermöglichen, ohne sie aus der Klinik abzuschneiden. Lisa, war das auch deine Situation? Also kannst du vielleicht nochmal den Zeitpunkt schildern, als du auf das Clinician Scientist Programm in Hannover speziell gestoßen bist? Wie war das? In welcher Situation war das? In welchem Ausbildungsstand warst du?
Also bei uns in Hannover gibt es auch verschiedene, sag ich mal, Clinician Scientist Modelle. Das, was es schon eine gewisse Zeit gibt, ist, sag ich mal, das Standard Clinician Scientist Programm. Und das ist eher für den zweiten Teil der Facharztweiterbildung. Also man ist noch nicht fertige Fachärztin, aber hat wahrscheinlich schon so 2, 3, 4 Jahre gearbeitet. Und das war auch der Zeitpunkt, zu dem ich mich auf das Clinician Scientist Programm beworben habe. Mittlerweile gibt es auch ein Junior Clinician Scientist Programm. Das greift ein bisschen vorher. Also soll quasi die Zeit zwischen Promotion und eben für das spätere Clinician Scientist Programm abdecken. Das umfasst 1 Jahr geschützte Forschungszeit. Und für das dann nachfolgende Clinician Scientist Programm, das sind auch 3 Jahre Förderzeit. Und die besteht auch aus 50% klinischer Tätigkeit und 50% geschützter wissenschaftlicher Tätigkeit, wobei die wissenschaftliche Tätigkeit aber auch einen klinischen Schwerpunkt hat, weil wir Clinician Scientists sind und translationale Forschung machen oder Forschungstätigkeiten haben.
War das so, dass du zu dem Zeitpunkt, als du dich für das Clinician Scientist Programm beworben hast, eigentlich auch schon zu einer Forschergruppe gehört hast und auch schon Forschung gemacht hast zu diesem Zeitpunkt? Oder war das komplett neu? Also gab es schon Projekte, die du hattest? Gab es vielleicht auch schon Drittmittelanträge? War das eine Voraussetzung, um dieses Clinician Scientist Programm überhaupt zu bekommen? Wie war die Ausgangssituation?
Also ich war im Prinzip seit Beginn meiner ärztlichen Tätigkeit auch wissenschaftlich tätig. Ich habe gestartet mit der Wissenschaft auch über ein strukturiertes Doktorandenprogramm, was wir bei uns an der Hochschule haben. Das ist quasi noch der Schritt vorher. Da gibt es so StrukMed-Programme, heißt das. Da gibt es mittlerweile auch verschiedene Varianten und Formen davon. Und ich habe das im Studium gemacht und bin dann eigentlich immer der Wissenschaft weiter treu geblieben und habe in der Arbeitsgruppe weitergearbeitet und das dann eben auch nach meinem Berufsstart und habe auch immer weiter an eigenen wissenschaftlichen Projekten in der Arbeitsgruppe gearbeitet und konnte das dann auch nutzen für die Bewerbung für das Clinician Scientist Programm, weil da schon auch erwartet wird, dass man ein bisschen was gemacht hat. Jetzt ganz viele Drittmittel muss man nicht eingeworben haben, das ist jetzt keine Voraussetzung, aber man muss schon ein bisschen wissenschaftliche Erfahrung vorweisen können, um dann dort aufgenommen zu werden. Und auch die Bewerbung an sich ist jetzt nicht wenig umfangreich. Also das hat schon den Charakter eines Drittmittelantrags auch. Also man muss da verschiedene Punkte ausführen, auch ein richtiges Arbeitsprogramm entwickeln, Meilensteine, Deliverables angeben, wie man das so kennt. Ne? Und dann wird man entweder ausgewählt oder auch nicht und muss dann richtig einen kleinen Probevortrag machen vor einer Auswahlkommission und mit einem strikten Zeitlimit und auch ein bisschen was abliefern, um in das Programm aufgenommen zu werden.
Dieses Gremium ist extern oder läuft das innerhalb der Uni ab?
Das läuft innerhalb der Uni ab, aber es gibt auch externe Begutachter, also beides.
Elisabeth, wie war das bei dir? Warst du auch schon fest in der Forschungsgruppe von Anfang an und dann hat irgendwann dein Forschungsleiter gesagt, so Elisabeth, du bist jetzt soweit, du stellst jetzt mal einen Antrag? Oder wie ist es bei dir gewesen?
Ich habe schon während des Studiums mich für den Bereich Kurzarmsyndrom interessiert und hatte da einen guten Mentor, der mich viel in diesen Forschungsbereich geführt hat und sehr unterstützt hat. Und als ich angefangen habe zu arbeiten, habe ich relativ schnell die Leitung für den Kurzarmbereich bei uns übernommen und habe dann die Forschung in dem Bereich weiter ausgebaut. Und bei mir war es so, dass ich erst den Einstieg in das Programm über das Junior-Programm hatte. Das heißt, ich habe 2020 für 2 Jahre geht es bei uns mit 20% geschützter Forschungszeit den Junior Clinician Scientist angetreten. Da sind die Hürden wesentlich geringer und das ist ebenfalls ein 2-stufiges Auswahlverfahren. Aber ja, die Messlatte liegt natürlich wesentlich geringer. Und das hat mir sicherlich so ein bisschen den Weg eröffnet, um dann in diesem Jahr den Clinician Scientist für 3 Jahre antreten zu können mit 50% geschützter Forschungszeit.
Also ich höre jetzt bei euch beiden raus, eine Bewerbung um ein Clinician Scientist Programm ist kein Kaltstart, sondern ihr würdet schon empfehlen, dass man sich an der Uni früh in ein Förderprogramm oder eine Forschergruppe begibt und sich dann sukzessive mit der Forschung beschäftigt, um sich eine Grundlage für dieses Programm auch zu schaffen. Wie wichtig sind Mentoren? Also Mentoren sind ja immer gut und schlecht, würde ich sagen. Also es gibt sehr unterschiedliche Erfahrungsberichte, weiß ich so aus meiner eigenen Biografie. Wie wichtig sind Mentoren in eurem Fall gewesen? Vielleicht erstmal Elisabeth.
Die Mentoren sind sowohl für den Junior als auch für den richtigen Clinician Scientist tatsächlich auch eine Voraussetzung. So ist es zumindest bei uns am Standort, dass man für das Junior-Programm zumindest einen klinischen Mentor braucht und für das richtige Clinician Scientist-Programm sowohl einen wissenschaftlichen als auch einen klinischen Mentor. Das ist für viele Programme auch eine Vorgabe mit dem Hintergrund natürlich, dass man über den Mentor gleichzeitig unterstützt werden soll, auch wenn es vielleicht zwischendurch Hürden gibt. Und ich persönlich würde sagen, dass die Mentoren aber auch schon in der Bewerbungsphase ganz entscheidend sind. Also wie das bei vielen Programmen ist, je mehr Unterstützung man bekommt, vielleicht von Mentoren, die auch schon Kandidaten ins Rennen geschickt haben. So war es zumindest bei mir so, dass ich von meinen Mentoren tatsächlich viel Unterstützung auch von meinem Chef bekommen habe, der mit mir auch trainiert hat, mich auf das Auswahlgespräch vorzubereiten. Denn Lisa hatte schon gesagt, bei uns sind es 5 Minuten Zeit, zumindest in dem zweiten Teil, wo man sich persönlich vorstellt. Man hat diese 5 Minuten, um persönlich und für sein Projekt zu überzeugen. Und da sind, glaube ich, Mentoren ganz hilfreich, um darauf vorbereitet werden zu können.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Also die sind tatsächlich essentiell gewesen, dass das gut funktioniert, aber dass man auch Freude daran hat, weiterzumachen. Ne? Auch unabhängig von klinischen Scientist-Programmen, glaube ich, ist es wichtig, dass man Mentorinnen und Mentoren hat, die einen unterstützen oder auch die man, von denen man Feedback bekommen kann und von deren Erfahrungen zehren kann.
Elisabeth, gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen oder wie ist der Anteil Männer-Frauen beim klinischen Scientist-Programm? Kannst du darüber was erzählen?
Das ist ein schöner Punkt, weil man hat sich dieser Frage eigentlich bei der Umfrage des medizinischen Fakultätenrates der Frage sich schon gewidmet und es ist tatsächlich so, wie bei vielen Förderprogrammen, dass sich deutlich mehr Männer bewerben. Das haben die Kliniken jetzt auch mitbekommen und versuchen explizit auch die Bewerbung von Frauen zu unterstützen. Das heißt, es gibt zum Beispiel an der Charité vom BIH gefördert explizit Auswahltraining und Coaching für Frauen, weil man weiß, dass die Frauen mindestens genauso gut in den Bewerbungen sind wie die Männer, aber manchmal einen kleinen Schubser brauchen, um auch mutig zu sein und sich zu bewerben. Deswegen vielleicht gerne auch ein Aufruf an alle Frauen, sich für diese Programme zu bewerben, denn die Quoten, angenommen zu werden, sind nicht schlecht. Das ist nicht wie bei einem DFG-Antrag, wo vielleicht die Quote bei 5% liegt, sondern okay. Man hat so durchschnittlich, so sagen zumindest die Ergebnisse, so 2,5 Bewerber kommen auf ein Fellowship. Das heißt, die Quote ist eigentlich gar nicht so schlecht.
Jetzt haben wir ganz viel schon über das Clinician Scientist Programm erfahren. Ich würde da gleich nochmal drauf zurückkommen. Ihr habt ja schon gerade beide angedeutet, es gibt so eine Art Junior, also Einstiegsprogramm, aber dann auch ein Advanced Programm. Da würde ich gerne zum Abschluss nochmal drauf kommen. Bevor wir da hinkommen, wie war denn das dann im Alltag? Also ihr seid ja dann doch eine Ausnahme an der Klinik. Also könnt ihr das sagen in eurer Abteilung, wie viele Clinician Scientists gibt es da prozentual?
Prozentual kann ich es jetzt tatsächlich nicht sagen, aber es gibt schon einige bei uns, okay. Weil es auch verschiedene Programme und Fördermöglichkeiten gibt. Ja. Also es gibt einmal das von unserer Hochschule, also das Programm, was DFG gefördert ist. Dann gibt es aber auch vom Deutschen Zentrum für Infektionsforschung, gerade auch mit dem Hepatitis-Schwerpunkt, gibt es da auch Fördermöglichkeiten, die auch einige Kolleginnen und Kollegen haben, dann gibt es von der Deutschen Krebsgesellschaft Möglichkeit und da gibt es schon einige bei uns in der Abteilung, die das auch machen und da gibt es wiederum unterschiedliche Formen auch. Ne? Manches ist dann ein Jahr, manche zwei Jahre, manche haben 20% Forschungszeit, andere 50% und von der Ausgestaltung her ist es jetzt zumindest in dem klinischen Science-Programm, in dem ich gewesen bin, war es so, dass man richtig einen Rotationsplan erstellt hat und festlegen musste, von der und der Zeit, von dann bis dann mache ich so und so viel Forschungszeit und so viel Klinikzeit und das wurde auch in den Zwischengesprächen abgefragt, ob das so umgesetzt werden konnte. Und da ist es schon so, dass die Klinikdirektoren sich verpflichten, das einzuhalten. Und wenn das nicht umsetzbar ist, natürlich kann es da Gründe geben, aber dann muss das auch angegeben werden. Also, dass man auch als Kollegiatin da eine gewisse Planungssicherheit hat. Und da von der Ausgestaltung her ist das bei uns so, dass wir das individuell besprechen, wie das auch von dem Projekt her Sinn macht. Also, ob man jetzt Forschungszeit am Stück nimmt, ein Jahr am Stück, oder ob man es als wirklich 50-50 mit einer tageweisen Gestaltung macht oder 3-Monatsblöcke. Das kann man dann besprechen, aber es wird darauf geachtet, dass das eingehalten wird. Mhm. Also wir müssen Rechenschaft darüber ablegen, dass die Forschungszeit entsprechend genutzt wird.
Das war bei dir ähnlich vielleicht, Elisabeth. Ich habe jetzt verstanden, die Zeit ist frei wählbar, also wie viel Forschung, wie viel Klinik und auch der Ablauf ist ein bisschen frei wählbar. In welchen Zeitabständen ich sozusagen Klinik und Forschung mache. War das bei dir ähnlich und gab es auch immer eine komplette Akzeptanz? Also du schilderst ja sehr schön, dass das eigentlich im Team besprochen wird, dass alle Dienstpläne, alles was dann relevant ist, sozusagen gemeinschaftlich mit allen beschlossen wird, in den Tagesablauf der Klinik passt. War das bei dir ähnlich oder gab es auch mal so einen Moment, wo die Leute dann gesagt haben, mein Gott, jetzt kann die Elisabeth wieder keine Dienste übernehmen, es ist schon wieder im Forschungsfrei. Wie ist das?
Ich glaube, bei uns war es ähnlich wie bei Lisa. Ja, es ist letztendlich, das wird Lisa vielleicht auch so bestätigen können, irgendwie eine Art Prestigeprojekt. Das heißt, die Klinik freut sich natürlich und auch letztendlich die Kolleginnen und Kollegen, wenn man dafür ausgewählt wird. Und es wird, glaube ich, bei der Dienstplanung so gemeinsam besprochen, genauso wie Lisa das gesagt hatte, so was ist im klinischen Alltag wichtig, was ist für das Projekt wichtig. Und die Abteilung schaut schon, wie sie einen auch bei der Umsetzung des Projekts irgendwie bezüglich der Forschungszeiten unterstützen kann. Klar, wenn es, glaube ich, klinische Engpässe gibt, dann versucht man natürlich auch, dem klinischen Bereich entgegenzukommen und mal zurückzustecken. Aber primär ist es geschützte Forschungszeit, die auch im Arbeitszeiterfassungssystem so dokumentiert wird.
Es ist ja auch Gelder, die über diese Programme eingeworben werden. Und es ist ja auch, dass die Forschungszeit über andere Gelder finanziert wird, die dann nicht durch die Abteilung bereitgestellt werden müssen und dann die Abteilung auch Gelder zur Verfügung haben, um andere Leute einzustellen. Also es ist bei den Programmen nicht so, dass dann andere Kolleginnen und Kollegen den Teil covern müssen oder sollten dafür, sondern es sind eben externe Gelder, Drittmittel, die eingeworben wurden von den Kollegiatinnen, die dann auch für neue Stellen genutzt werden sollen.
Im besten Fall, und dann würde ich, glaube ich, wenn wir jetzt hier noch einen Chefarzt, einen Ordinarius am Tisch sitzen hätten, der würde vielleicht auch argumentieren, dass das nicht immer so 1:1 und einfach umsetzbar ist. Aber ich verstehe schon einfach die Tatsache, dass es ein formaler Prozess ist, dass es externe Gelder sind und dass man es dokumentieren und nachweisen muss, ist schon ganz weit weg von dem früher, ich gehe jetzt mal ins Forschungsfrei und der Chef ruft an und sagt, nee, leider nicht. Also das ist, glaube ich, schon einfach eine ganz andere Hausnummer und sicher auch begrüßenswert. Ich weiß aus Diskussionen auch bei uns im Vorstand, dass immer die Frage war, Clinician Scientist Programm ist super, wenn dann auch die Ärztekammern diese Weiterbildungszeiten anerkennen. Habt ihr da schon Erfahrungen gesammelt, wie das in, jetzt wenn wir zwei Bundesländer hier sitzen, Berlin und Niedersachsen, habt ihr schon Erfahrungen, wie das bei euch in Bezug auf die Facharztanerkennung läuft? Vielleicht Lisa zuerst?
Also es ist immer wieder Thema, auch innerhalb der verschiedenen Clinician Scientist-Programme und jetzt ja auch gar nicht spezifisch nur für die Gastroenterologie, sondern gilt ja für alle Facharztweiterbildungen. Und in Niedersachsen ist es so, dass die strukturierten Programme aktuell nicht per se anerkannt werden als Weiterbildungszeit, sondern aktuell ist es so, dass auf individueller Basis entschieden wird und man darlegen muss, welche Kompetenzen und Fähigkeiten und Fertigkeiten innerhalb der Zeit erworben wurden, um dann zu beantragen, dass so und so viel Zeit dann auch als Weiterbildungszeit anerkannt wird. Und das Argument ist natürlich, das ist eben ein Clinician Scientist Programm, was nicht nur wissenschaftlich Fertigkeiten fördert, sondern eben auch klinische Expertise und den Aspekt der translationalen Tätigkeit.
Ja.
Aber bei uns in unserem Bundesland ist es eben so, dass es keine generelle Anerkennung gibt, mit der man vorher im Vorfeld planen kann.
Dieses translationale Gewicht hattest du ja eingangs auch schon erwähnt. Das heißt also, im Grunde genommen muss ich mich, in welchem Bundesland ich auch immer arbeite, bei der Ärztekammer informieren. Kriege ich eine Garantie oder habe ich vielleicht noch einen Prozess mit Nachweisen vor mir, um eine bestimmte Zeit anerkannt zu bekommen? Wie ist das in Berlin, Elisabeth?
Ja, wir haben da, glaube ich, in Berlin eine ganz gute Position, weil es das Programm schon seit 2011 gibt. Wir haben eine gute Weiterbildungsanerkennung von 18 Monaten. Und Lisa hatte das schon gesagt, das ist sehr unterschiedlich, je nach Standort. Das liegt in Deutschland so irgendwas zwischen 6 und 18 Monaten, kann aber halt sehr individuell sein. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, wo man sich vorab einmal informieren muss, wenn man darauf Wert legt, wie die Anerkennung in dem jeweiligen Bundesland ist.
Interessant finde ich jetzt, dass man bei euch beiden raushört, dass das gar nicht so das entscheidende Ding war, dass ihr während der Forschung auch die Weiterbildung entsprechend anerkannt haben wolltet. Das war ja eigentlich initial auch mal ein Grund, das Programm einzuführen, um mehr Begeisterung für die Forschung zu kriegen. Ich höre aber bei euch beiden raus, ihr seid so Forscherseelen, dass so ein bisschen fehlende Monate in der Weiterbildung euch das Genick nicht brechen würden. Dann kommt es eben ein bisschen später. Finde ich auch toll und kann ich gut nachvollziehen. Trotzdem die Frage, jetzt, ich sage das jetzt mal ganz banal, wenn man klinisch arbeitet, dann geht man zur Arbeit und die Arbeit kommt auf einen zu und man geht abends nach Hause. Wenn man in der Forschung arbeitet, ist es genau umgekehrt. Man geht morgens hin, man weiß überhaupt nicht, was kommt und man muss sich selber alles ausdenken. Und das ist ja eine andere Form von Resilienz, die man braucht. Jetzt seid ihr Forscherinnen, Forschende. Gab es einen Zeitpunkt, wo ihr gesagt habt, nee, also jetzt schon wieder nicht geklappt, dieses Experiment, keine Ahnung, Faxgerät wieder abgestürzt, jetzt höre ich auf. Gab es sowas bei dir, Elisabeth?
Also tatsächlich muss ich sagen, habe ich das eher nicht erlebt, weil ich es immer als bereichernd befunden habe, so diese geschützte Zeit zu haben. Weil es geht nicht nur, glaube ich, um die Zeit, die man hat, sondern auch, dass man sich mal ein Stückchen zurückziehen kann und auch mal neue Ideen entwickeln kann. Wenn man Forschung immer so am Feierabend hinten dran hängt, dann geht man nicht mit demselben Elan da hinein und man bringt letztendlich auch nicht dieselbe Qualität, die eigentlich gewünscht wird, als wenn man sich zurückziehen kann und vielleicht auch in den Diskurs mit jemandem anderen gehen kann und sich austauschen kann und auch so ein bisschen kreativ letztendlich irgendwie sein kann. Das bringt, glaube ich, nur diese geschützte Zeit und macht es auch so wertvoll, sodass ich sagen würde, egal, auch wenn man vielleicht nicht so gut vorwärts gekommen ist, zur Forschungszeit zählt ja auch nicht nur, sage ich mal, das reine Experiment oder die eine klinische Studie, sondern es schafft, glaube ich, auch Freiraum für viel, was zur Forschung dazugehört, sei es Gremiumarbeit, Mitarbeit an Leitlinien, interdisziplinärer Austausch oder vielleicht Ideen sammeln für ein neues Projekt. All das gehört irgendwie dazu und macht diese Zeit so interessant.
Und ich finde aber auch, dass man durch diese Tätigkeit und auch durch die Programme und das Curriculum und die Möglichkeiten bekommt, Netzwerke aufzubauen und dadurch auch ganz anders in den Austausch zu treten. Und das fand ich bei uns zum Beispiel sehr gut, dass wir auch innerhalb der klinischen Scientists einen engen Austausch hatten mit regelmäßigen Treffen, wo es eben auch darum ging, Probleme zu besprechen und auch darüber zu sprechen, wenn Sachen halt mal nicht funktioniert haben und das Feedback und Ratschläge von, sag ich mal, der eigenen Peer Group zu bekommen. Ne? Ja. Und dass man dann eben gemerkt hat, okay, ich bin gar nicht alleine da mit meinen Problemen oder Herausforderungen, sondern eigentlich ist es doch auch bei anderen der Fall und man kann sich da gut ergänzen, dass man eben nicht nur für sich allein in seinem Kämmerlein hockt. Natürlich gibt es Momente, wo man denkt, oh nein, warum tue ich mir das eigentlich an hier? Aber am Ende macht man dann doch weiter, weil man es ja auch gerne macht und einen bereichert. Und ich finde, das ist eine total tolle Möglichkeit, dass wir eben das alles machen können. Also dass wir Patientenversorgung machen können, dass wir uns klinisch weiterbilden können, dass wir die Möglichkeit haben, in einem tollen Team zu arbeiten mit Leuten, die auch einfach sehr, sehr gut sind, total motiviert sind und mit Spaß und Freude dabei sind, dann können wir noch Wissenschaft machen, wir können uns international austauschen, wir dürfen Lehre machen. Also es ist ja der tolle Beruf, den wir da haben. Absolut, ne? Also das ist auf jeden Fall eigentlich immer das, was unterm Strich dann rauskommt, sodass ich ja auch immer noch weitermache. Ne?
Also wäre jetzt eigentlich das perfekte Schlusswort gewesen, aber ich kann noch nicht aufhören, weil es einfach zu spannend ist. Also ich nehme jetzt hier auch mal mit, so für alle, die sich vielleicht noch nicht mit diesen Programmen vertraut gemacht haben, dass je nach Programm Rahmenprogramme angeboten werden und da gibt es wahrscheinlich dann auch eine interdisziplinäre Vernetzung. Da habe ich dann eben nicht nur mit meinem Mikrokosmos an Forschenden zu tun, sondern gehe vielleicht auch in ganz andere Fachgebiete, die vielleicht mit ganz anderen Quellen oder Ansätzen arbeiten. Das hört sich toll an. Jetzt so eine ganz banale Frage, Bezahlung. Bleibt die gleich gut, sage ich jetzt mal? Also man verarmt nicht, wenn man klinischen Scientist ist?
Nee, also man merkt keinen Unterschied. Die Bezahlung geht ganz normal so weiter. Es sind halt andere Geldquellen im Hintergrund, aber da bekommt man als Zahlungsempfängerin eigentlich nichts von mit. Ja. Zumindest ist es bei uns so. Also es geht weiterhin alles auf das Konto ein.
Und wenn ich Elisabeth so angucke, ist das bei ihr ähnlich, glaube ich.
Ja, ich kann auch durchatmen. Nein, es wird als ganz normale Vollzeitstelle bezahlt. Aber wie Lisa sagt, es ist vielleicht für die einzelnen Programme wichtig zu wissen, wer steckt da als Geldgeber im Hintergrund. Mhm. Bei uns ist halt die Charité zur Hälfte und das BIH als Berlin Institute of Health. Also es gibt verschiedene Programme, verschiedene Geldgeber. Manche sind DFG gefördert, manche nicht. Das ist, glaube ich, von Programm zu Programm unterschiedlich.
Das finde ich ganz gut. Da hatten wir ja auch eben angekündigt, dass ich da nochmal drauf eingehen möchte, diese verschiedenen Fördermöglichkeiten. Ich glaube, die DFG-Programme waren die ersten und die sind dann auch die ersten, die an den Unis so etabliert wurden. Ich glaube, es gibt aber auch Uni-Externe. Zum Beispiel Else Krömer macht, glaube ich, auch Programme. Kann man sich dann auch extern bewerben oder bewirbt man sich immer an der Uni, also wenn ich jetzt zum Beispiel gar nicht an der Uni bin und in einer festen Forschergruppe arbeite, aber interessiert bin, habe ich dann auch eine Chance oder ist das im Programm nicht vorgesehen?
Das hat jetzt natürlich auf uns beide nicht so zugetroffen, aber ich glaube, was man halt immer vorweisen muss, ist, dass man bestimmte Strukturen im Hintergrund hat, dass auch Projekte realisierbar sind. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass es schwierig ist, wenn man jetzt alles from scratch neu aufbauen muss und gar keinen Support so im Hintergrund hat, dann weiß ich nicht, ob so ein klinischen Scientist-Programm das Richtige ist oder ob es dann nicht doch andere Möglichkeiten der Förderung gibt. Aber man muss sich nicht auf die hausinternen Programme bewerben. Man kann auch sich auf externe Programme bewerben, die auch, weiß ich, von der DGIM gibt es was. Wenn es von der DGVS was geben würde, ne, dann könnten wir uns da auch drauf bewerben. Also das geht alles.
Wir müssen noch ansprechen, ihr habt beide das Junior, also das Einstiegsprogramm durchlaufen, aber ihr seid jetzt schon im Advanced Clinical Scientist Programmen. Was ist der Unterschied?
Genau, also ich habe diese strukturierte Doktorandenausbildung quasi gemacht im Studium und habe dann wissenschaftlich weitergearbeitet und habe dann das Clinical Scientist Programm bei uns gemacht und bin aber jetzt dann ab Herbst wieder in einem Advanced Clinical Scientist Programm. Also das geht dann quasi weiter.
Genau, bei mir ist es anders. Ich bin mit dem Junior eingestiegen, habe jetzt das ganz normale, wenn wir es so wollen, Clinical Scientist Programm. Und das Advanced Programm könnte vielleicht noch folgen. Also da bin ich noch nicht. Ich bin noch in dem ganz normalen klinischen Scientist-Programm jetzt für die nächsten 3 Jahre.
Und gibt es da irgendwie so einen Abschluss? Also das Advanced ist dann nur für den Facharzt oder soll bis zur Habilitation gehen? Oder gibt es da irgendwie so einen Formalismus, der dahinter liegt?
Ja, aber die sind alle so ein bisschen aufgeteilt. Der Junior ist meist so für das erste bis dritte Weiterbildungsjahr ungefähr gedacht. Und man kann sich bei uns nur für den normalen klinischen Scientist so ab dem 4. Weiterbildungsjahr bewerben. Mit dem Ziel, vielleicht mit der Facharztausbildung und der Habilitation zu enden. Und bei uns ist der Advanced Clinical Scientist nur zugelassen für Bewerber mit abgeschlossener Facharztausbildung und bereits Habilitation. Das heißt, da gibt es bei uns so Vorgaben, wo man sich am ehesten eingliedern sollte.
Okay.
Das ist bei uns ähnlich. Also dieses Junior-Programm ist eben im ersten Teil der Facharztweiterbildung und das klinischen Scientist-Programm dann für den zweiten Teil, also auch jetzt so ab 3., 4., 5. Weiterbildungsjahr, aber eben wichtig, noch nicht Fachärztin oder Facharzt. Und das Advanced Clinician Scientist Programm wäre dann für Leute, die schon mehr Erfahrung haben, die auch eine eigene Arbeitsgruppe haben, die schon Betreuung übernehmen und als Autorenschaften haben, quasi Habilitationsäquivalent und dann in Vorbereitung auf eine jetzt mal Leitungsfunktion in der akademischen Welt.
Vielleicht jetzt noch abschließend, wir haben ja bei der DGVS auch uns diesem Jahr so ein bisschen besonders diesem Programm gewidmet, nicht nur mit diesem Podcast, was vielleicht noch viel wichtiger ist, ist das Clinician Scientist Forum, was auf dem Kongress gestaltet wird. Ich weiß, dass du da auf jeden Fall involviert bist. Bei dir weiß ich tatsächlich jetzt gerade nicht genau, ob du da...
Ich glaube, ich werde es auf jeden Fall besuchen, weil ich ja gerade erst in das Programm reingerutscht bin.
Das ist doch super. Dann haben wir jetzt eine Organisatorin und eine Besucherin. Dann machen wir zum Abschluss jetzt mal, die Organisatorin sagt, warum wir das machen und für die Clinician Scientist, was es da gibt. Und dann kann zum Abschluss die Besucherin sagen, was sie sich erwartet. Oder sollten wir es umgehen? Also wir fangen mal so an, Lisa. Sag mal, was ihr da plant.
Also ich kann sagen, ich bin quasi Teil des Organisationsteams. Und habe für die Aufgabe zusammen mit Florian Tran und Michael Hirt eine Session zu gestalten mittags, wo es eben genau um Netzwerk und Vernetzung von uns klinischen Scientists in der DGVS geht und aber auch, wie man Strukturen der DGVS vielleicht nutzen kann, um uns besser sichtbar zu machen, zu fördern, unsere Interessen zu vertreten, um halt auch die Strukturen nutzen zu können, weil ich glaube, wir sind ja viele Leute, die irgendwie in Clinician Scientist Programmen tätig sind und da auch sehr gut tätig sind und wir eigentlich nur dadurch voneinander profitieren können und dass wir uns überlegen, okay, wie wollen wir das eigentlich, die Möglichkeiten, die wir haben, auch in Zukunft weiter nutzen. Und deswegen finde ich es total super, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, einen ganzen Tag zu gestalten und vormittags und nachmittags wird es wissenschaftlich-inhaltliche Sessions geben, wo verschiedene Themenbereiche präsentiert werden. Das geht von Artificial Intelligence über Präzisionsonkologie, Hepatologie, Immunologie, also ganz viele Themen werden aufgegriffen, dann aber inhaltlich von Clinician Scientists bespielt. Und ja, dann hoffe ich, dass wir den Tag nutzen, um uns zu überlegen, wie wir das in Zukunft weiter ausgestalten können.
Ja, super. Hört sich toll an. Ich bin ganz gespannt. Ich hoffe, ich kann auch mal kommen und mir das angucken. Und die Besucherin, was erwartest du dir?
Ja, ich bin auch schon ganz gespannt auf das Programm. Ich finde es toll, dass die DGVS so eine Art Plattform hier für die Clinician Scientists bildet, dass wir uns austauschen können und vielleicht auch zu sehen, okay, was machen andere an anderen Standorten oder nutzen sie eine ähnliche Methode oder kann ich mir vielleicht was abgucken und mich hier austauschen? Ich glaube, das ist sowohl inhaltlich als auch für den Austausch einfach ein toller Tag und ich bin gespannt, wie der erste Anlauf so läuft.
Und ich persönlich nehme für mich so ein bisschen mit, dass wir natürlich hier in diesem Geschäftsstellenumfeld diesen direkten Kontakt zu allen Gruppierungen der DGVS brauchen und dazu gehören eben auch die Clinician Scientists und das zu durchdringen und sozusagen auch die Needs zu erkennen. Da freue ich mich auch super drauf und ich hoffe sehr, dass wir es mit dem Podcast jetzt nicht endet, sondern dass wir da noch ganz viel Aufbauarbeit leisten und euch auch da in eurer ganzen Gruppe gut unterstützen können. Könnt ihr beide abschließend vielleicht noch eine Take-Home-Message für junge Kolleginnen und Kollegen geben? Warum lohnt sich eine Bewerbung in einem Clinician Scientist-Programm?
Also ich finde, wenn man wissenschaftlich interessiert ist und an einer Uniklinik arbeitet und sich vorstellen kann, da weiterzuarbeiten, dann soll man sich einfach trauen und es angehen und es einfach machen. Also ich glaube, man kann nichts verlieren, sondern man kann nur davon profitieren und die Unterstützungsmöglichkeiten, die man dadurch hat, für sich einfach sehr, sehr gut nutzen. Also ich kann es nur weiterempfehlen, mutig zu sein und einfach machen.
Elisabeth, du noch eine Take-Home-Message?
Ich finde, das ist ein total guter Satz. Also man muss mutig sein, man muss sicherlich vorherein auch fleißig sein, man muss zielgerichtet darauf hinarbeiten, dass man das auch gut schafft und sich Unterstützung auch holen. Aber es ist ein total tolles Programm, nicht nur, weil man viel mitnehmen kann aus dem Programm, sondern weil man einfach sich mal der Feierabendforschung so ein bisschen den Rücken drehen kann und sich damit auch tolle neue Perspektiven eröffnen.
Ja, super. Vielen, vielen Dank für dieses enthusiastische Statement zum Schluss. Ich wünsche euch beiden ganz, ganz, ganz viel Erfolg auf eurem weiteren Weg und ich denke, wir sehen uns spätestens zur Viszeralmedizin, zum Clinician Scientist Tag in Leipzig wieder. Vielen Dank.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.